Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wir wollen heute, nachdem wir in der letzten Woche leider nicht für euch eine Folge produziert haben, natürlich über alles sprechen, was zuletzt passiert ist. Und das wollen wir natürlich nicht alleine machen, sondern heute wieder meinen geschätzten Kollegen an der Seite, den lieben Robin Bulitz. Hallo Robin.
Hallo Sebastian, schön wieder dabei zu sein und dafür dann natürlich jetzt auch umso umfangreicher und mit einem deutschen Europapokal.
Ja gut, die Chancen standen ja relativ hoch bei drei Teams, bei vier Teilnehmern, dass es dazu kommen wird. Ich weiß noch, ich hatte irgendwo gelesen, nach dem Sieg der Berliner, genau, nach dem Sieg der Berliner war es, genau. Nee, beziehungsweise der Flensburg, so war es. Deutsches Finale fix. Ich so, kann doch gar nicht sein. Ist mir eingefallen. Ist ja natürlich das deutsche Halbfinale im zweiten Spiel. lass uns auf das Wochenende schauen. Du hast schon gesagt, wir haben einen deutschen Liga zu sehen bekommen. Die SG Flensburg-Handewitt stimmt zum ersten Mal seit 10 Jahren mal wieder einen internationalen Titel in die Höhe. Zuletzt war es ja die Champions League 2014 mit einem gewissen Lube Mifranis, der jetzt Sportdirektor bei der SG ist. Wenn du dir die zwei Tage anschaust, Robin, verdient der Titelerfolg?
Wenn ich mir die zwei Tage anschaue, ein absolut verdienter Sieger, wenn auch so vorher nicht unbedingt als Titelfavorit, sage ich mal, unbedingt auserkoren. Da hatten wir sicherlich, glaube ich, die Füchse eher auf dem Zettel. Aber Flensburg hat sich über beide Partien, sowohl gegen Dynamo Bukarest, was in meinen Augen der schwerere Gegner im Halbfinale war, als die Füchse mit den Rhein-Neckar-Löwen zu tun hatten, sehr souverän präsentiert und hat sich auch im Finale dann recht souverän mit 5 Toren durchgesetzt. Und ich finde, ist somit das erste Mal wirklich, haben es die Flensburger geschafft, den Füchsen besonders um Matthias Gitzel den Zahn zu ziehen. Und das hat ja so gut wie kein Team geschafft. Und dementsprechend sage ich, absolut verdienter European League-Sieger. Und krass, Nikolai Krikau einfach mit dem ersten Titel in seinem ersten Jahr bei der SG Flensburg-Handewitt. Und ich bin gespannt, was da in den nächsten Jahren noch kommen wird. Und natürlich Gratulation, also mega starker Auftritt und absolut verdient, würde ich sagen. Und noch eine letzte Statistik, beziehungsweise eine total irre Sache, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass ein deutscher Sieg relativ unwahrscheinlich war. Wenn wir auf die Historie gucken, ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass ein Team, das nicht aus Deutschland kommt, diesen Titel gewinnt, weil über die Jahre, seitdem es diesen, nennen wir ihn mal Europacup gibt, den gab es ja in verschiedenen Konstellationen, Namen, sage ich mal schon, haben 20 deutsche Teams diesen Titel gewonnen, gefolgt von Spanien mit richtig 4 Titeln. Also das ist schon absurd, wie die Deutschen diesen Wettbewerb dominieren. Und ja, die Flensburger haben es jetzt auch wieder gezeigt, dass Deutschland da einfach die stärkste Kraft ist. Und das verdient.
Ja, es waren übrigens 5 bei den Männern. Ich möchte, korrigiere dich ungern, aber es sind 5 Titel bei den spanischen Teams. Okay. Alles gut, aber der letzte Titel der Spanier ist ja auch schon von 2003. Also das spiegelt es natürlich auch. Ja gut, klar, natürlich darfst du nicht vergessen, hinter Barcelona ist dann gibt's nicht die großen Teams, das merkt man auch schon. Und Barcelona ist halt das letzte Team, was halt diesen ERF-Cup, wie er ja damals noch hieß, gewonnen hat. Aber ja, du hast schon ein bisschen angesprochen. Ich fand dieses Finale, ich habe es mir auch nochmal danach im Real-Life nochmal angeschaut, wo ich das Gefühl hatte, dass vor allen Dingen auch so stark ja auch, also obwohl du ja einer als Gegentor kassiert hast, finde ich, hat Kevin Müller ein gutes Spiel gemacht. Die Defensive war bei der SG wirklich ein guter Faktor, was mich aber auch noch ein ebenso großes Thema ist, und das habe ich schon das ein oder andere Mal so ein bisschen beobachtet, ist, dass mir manchmal die Stabilität der Berliner Abwehr einfach abhanden gekommen ist. Und das hat man in diesem Spiel wirklich sehr gemerkt. Also ich erinnere mich an Situationen, wo sie eigentlich in numerischer Überzahl waren. Klar, war es natürlich nicht, weil es Torwart rausgenommen, aber dann stehen die dann teilweise da passiv halt auf 6 Metern und dann steigen lassen Müller einfach bei 9 Metern hoch, schmeißen die halt rein, wo ich mir so denke, so, muss eigentlich deutlich aktiver sein. Also da musst du den spüren lassen, gerade auch wenn du in Überzahl bist, theoretisch gesehen, musst du da ein bisschen früher raustreten und so. Und das hat mir, muss ich zugeben, teilweise einfach gefehlt von der Abwehr der Füchse. Dazu kam, dass Miljo Saljev mal wieder kein Faktor gewesen ist, ist nicht in dieser überragenden Form jetzt, auch wenn es selbst wieder besser gewesen ist, aber in dem Spiel hat er überhaupt nichts zu fassen bekommen. Und ich finde, du hast den Füchsen einfach wieder angemerkt, dass wenn gewisse Leute nicht funktionieren, dann haben sie halt keine Chance, so ein Spiel zu gewinnen.
Absolut, ja, Das ist definitiv der Fall. Wir haben, du hast die Abwehr angesprochen. Wenn wir mal den direkten Vergleich jetzt im Finale uns anschauen, Lukas Jürgensen, Johannes Goller, Blaszko Kubacki, die drei, die Innenblock spielen, sind für mich ganz einfach stärker einzuschätzen als Max Dari und Mazenic.
Oder noch gekoppelt, ja, falls du mal reinkommst.
Oder koppelt, ja, genau. Und wenn du dann auf die Außenpositionen dir anguckst, auf den Halbpositionen, Mathis Langhoff spielt häufig Verteidigung, auch spielt in der Abwehr immer mal wieder. Da sehe ich dann bei den Flensburgern zum Beispiel einen Mats Mensa Larsen, der das auch häufig spielt, wesentlich stärker, muss ich ganz einfach sagen. Und da wird das Abwehrduell, sage ich mal, gewonnen. Und wir haben drüber gesprochen, 36, 31 ist ja am Ende ausgegangen, ne? Das sind dann irgendwie genauso diese 5 Tore vielleicht, die von Matthias Gitzel fehlen. Wenn wir uns Matthias Gitzels Quote über die ganze Saison anschauen, macht er aus den 14 Würfen, die er sich nimmt, normalerweise so 10, 11 Tore, und das sind dann diese 5 mehr. Aber dass Matthias Gitzel meine Quote unter 50% geworfen hat, kann ich mich in dieser Saison eigentlich nicht dran erinnern, und diesmal war es der Fall, und das ist halt, ja, dann reicht es nicht, ne? Von Lasse Andersson kennen wir die Quoten, dass die teilweise bei 40% sind so, und das war dann einfach zu wenig in diesem Finale irgendwie. Und es fühlte sich für mich an, dass die Flensburger giftiger waren und es mehr wollten. Wobei das ist auch immer so eine Aussage, die natürlich schwer zu tätigen ist. Ich glaube, wenn du in einem Finale bist, dann will jeder der Spieler das da unbedingt gewinnen, so.
Ja, auf jeden Fall, das glaube ich auch, ja. Ja, natürlich, meine Mathis Langhoff natürlich, darfst du nicht vergessen, seine erste volle Bundesliga-Saison. Natürlich ist er gerade nicht auf dem Niveau sein von dem Mats Mensa Larsen, aber das zeigt halt auch einfach, dass einfach vielleicht den Berliner Kader, so stark sie auch spielen, das dürfen wir ja nicht vergessen, ne? Also es ist wirklich Meckern auf hohem Niveau, aber dass einfach vielleicht einfach diese internationale Klasse aktuell noch fehlt. Wie gesagt, da gibt es junge Spieler, ne, wie Nils Lichtlein, wie Mathis Langhoff, die mit Sicherheit die Möglichkeit haben, da auch reinzuwachsen, was ich prinzipiell auch sehr, sehr gut finde. Aber halt in diesen Crunch-Time-Momenten merkst du halt einfach, dass ihnen halt noch so ein bisschen diese Erfahrung halt fehlt. Auch wenn ich immer noch gute Spiele hatte, 4 von 5 gemacht. Also von daher zumindest, vorne hat er halt seine Rolle gespielt. Natürlich hinten ist er natürlich eher ein Problem, weil er halt nicht auf halb decken kann, auch aufgrund seiner Größe, und dann noch ein bisschen einfach zulegen muss. Aber ja, prinzipiell merkst du halt auch da einfach den Unterschied zwischen den Karten, dass du halt einfach dann besser wechseln kannst, einfach auch dann Leute reinbringen kannst, die halt schon in solchen Situationen gewesen sind, die wissen, worauf es ankommt, die damit besser umgehen können, weil sie einfach schon diese Erfahrung halt haben, was halt bei den Füchsen, auch wenn es da schon noch einige Spiele gibt, die auch schon ein bisschen dabei sind, einfach noch nicht so in dem Maße gegeben ist. Und da fand ich auch spannend, ich weiß gar nicht, ich glaube, es müsste um die 50 Minuten gewesen sein, wo dann die Flensburger so ein bisschen weggezogen sind und dann irgendwie, ich glaube, bei den Füchsen irgendwie 3 Angriffe ins Leere gelaufen sind und daraus die Flensburger 3 Tore gemacht haben, wo ich mir gesagt habe, so spätestens nach dem 2. hätte ich eigentlich als Trainer eine Auszeit genommen, weil die Mannschaft da doch sehr kopflos agiert hat. Also auch da hätte ich mir von Jaron Sievert so ein bisschen so mehr so ein leichtes Fingerspitzengefühl gewesen. Es war wahrscheinlich gar keinen Ausschlag gegeben, weil wirklich die Flensburger zu dem Zeitpunkt echt sehr, sehr gut ausgesehen sind. Aber wenn er den Buzzer ein bisschen früher drückt, kann man vielleicht diesen Lauf unterbinden, dann bleibt es dann vielleicht noch bis hinten raus spannend. Denn man darf es nicht vergessen, das Spiel war 50 Minuten lang eigentlich relativ ausgeglichen. Klar, die Flensburger haben ein bisschen geführt, aber die waren immer noch im Schlagdistanz, die Berlin. Und dann halt in diesen letzten 10 Minuten ist ihnen halt so ein bisschen halt weggelaufen.
Ja, es ist, ja, gerade, ne, die Crunch-Time ist halt irgendwie, ja, nicht so die Füchse Zeit.
Ja.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn es dann wirklich um die Wurst geht. Wir kommen im Endspurt der Bundesliga an, passt es, reicht es nicht mehr, diese letzten Nuancen, diese letzten Meter. Im DHB-Pokalfinale war es ähnlich, hier jetzt im Finale war es ähnlich. Dementsprechend ist es natürlich, ja, schwierig, aber darüber müssen wir lernen, so eine Truppe natürlich auch. Wir dürfen halt nicht vergessen, ja. Ja, und Sievert ist auch immer noch ein junger Trainer. Guck mal, was der alles schon erreicht hat. Guck mal, was diese junge Truppe erreicht hat. Nils Lichtlein hat ein gutes Finale gespielt in meinen Augen. Hat sich da echt sehr, sehr gut wieder präsentiert, eine gute Quote gehabt. Ne, er war ja auch irgendwie vorher ein bisschen angeschlagen und so. Also es wird nicht lange dauern, dann werden die Füchse auch irgendwie diese finnischer Qualitäten beweisen. Und außerdem dürfen wir ja nicht davon, also ne, sie sind ja auch amtierender Titelverteidiger gewesen.
Genau, dürfen wir nicht vergessen, also, ja.
Die haben das Ding ja letztes Jahr gezogen, so ist es ja nicht, dass sie jetzt ohne irgendwelche Titel dastehen und dass das jetzt Saison ein, Saison aus immer das Gleiche ist, so, ne? Aber ich glaube, dass die Sehnsucht nach dieser Meisterschaft in der Liga, langsam eine ziemlich große wird.
Ja, definitiv.
Und dieser Titel ja, dann werden sie abhaken, weil sie haben sich für die Champions League qualifiziert. Das ist das für sie, was, glaube ich, wirklich auch wichtig ist, sich nochmal auf der noch größeren Bühne zu präsentieren. Aber klar, hätten sie natürlich auch diesen Titel gerne verteidigt und wieder mitgenommen, aber es fehlte am Ende. Und man muss sagen, einfach, ne, wir haben, also ich habe mich vor der Saison dazu hinreißen lassen, beziehungsweise nicht dazu hinreißen lassen, sondern ich habe vor der Saison die SG Flensburg-Handewitt als absoluten Titelkandidaten in der Bundesliga getippt und halt auch als Titelkandidaten in der European League. Das Ganze hatte dann so ein bisschen den Knacks gekriegt, natürlich deswegen darüber, dass Kai Smits eigentlich fast die ganze Saison ausgefallen ist. Das übrigens für mich eins der, also das Highlight.
Ja, definitiv.
Neben dem Spielerischen an diesem Wochenende, die Rückkehr von Kai Smits aufs Handballfeld. Mega. Großartig, dass er dabei war, dass er Spielzeit bekommen hat. Leider im Finale nicht getroffen, aber im Halbfinale, meine ich, hat er getroffen. Und ja, einfach großartig, dass der wieder da ist. Und die Flensburger werden nächste Saison richtig Spaß machen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Also, Lumo Mepanz hat ja schon im NDR Sportclub das Ziel ausgegeben, wir wollen in ein paar Jahren Champions League gewinnen. Ich glaube, da ist auch die Gier mit Sicherheit groß, ob sich da überhaupt zu qualifizieren. Holger Graf hat gesagt, möchte eine Wildcard beantragen, aber ich glaube, die Chancen, dass ein drittes deutsches Team in der Champions League mit dabei sind, sind dann doch sehr, sehr gering, würde ich jetzt mal behaupten. Also von daher, ich bin gespannt, wie es die ERF entscheidet, oder ERF entscheidet, aber ich glaube nicht, dass es da eine dritte deutsche Mannschaft geben wird.
Lass uns was übrigens ein Witz ist, ne? Sorry, ja. Aber wir reden von, ne, wir reden von 20 European League Titeln, wir reden von drei Teilnehmern im Final Four der European League, wir reden von zwei deutschen Teams im Final Four der Champions League, wir reden von der alles dominierenden Liga in der Tiefe. Es könnten 6, 7, 8 Teams irgendwie um den Einzug in dieses Final Four in der European League auch nach unten noch weiterspielen. Sorry, aber das muss dann irgendwann auch mal dazu führen, dass man 3 Teams da spielen lässt. Ganz ehrlich, also.
Zumal es ja auch durchaus das ein oder andere Team gibt, was ja auch dieses Jahr in der Champions League überhaupt nicht mithalten konnte. Das darf man auch nicht vergessen.
Da ist absolutes Fallobst teilweise dabei, absolut. Also, genau. Ja. Aber es ist ein anderer Schuh.
Ja, ist genau, ist ein anderer Schuh, da können wir uns ja doch mal damit nochmal in Ruhe beschäftigen. Aber lass uns jetzt auf jeden Fall den Blick werfen auf das dritte deutsche Team. Die Rhein-Neckar-Löwen hatten ja das Halbfinale relativ klar verloren gegen die Füchse mit 24-33. Haben sich immer noch den dritten Platz gesichert mit 32-31 Erfolg über Dynamo Bukarest. Ja, war ja noch eine ganz schön Zitterpartie, haben sich doch ein bisschen schwer getan, obwohl sie eigentlich einen guten Torhüter drin hat mit David Späth, der 11 Paraden hatte. Aber ja, man hat immer wieder zu viele Fahrkarten gehabt, ne? Kirkelöke 6 von 13, so. Gustav Davidsson 2 von 7, das ist schon, ja.
Ja, definitiv. Also, das ist zu viel. Auf der anderen Seite hast du natürlich dann auch irgendwie einen saustarken Rückhalt mit Yannick Kohlbacher, der ja ein starkes Spiel macht und normalerweise auch immer mal für den einen oder anderen Fehlwurf gut ist, aber sich da irgendwie richtig gut präsentiert und eine 100%-Quote zeigt. Genauso von außen David Moret. Juri Knorr, finde ich, hat ein gutes Spiel gemacht, trotz 50%-Quote nur. Ole Fossel Scheffert auch. So, also in diesem Match ist natürlich irgendwie so ein bisschen die Luft raus und dass Dynamo Bukarest jetzt nicht so der einfachste Gegner ist, sondern eher ein unangenehm zu bespielender Gegner, wissen wir auch. Mhm. Und dementsprechend finde ich es stark, dass sie das noch gezogen haben, weil, boah, wenn ich mir die Saisons von allen 4 Teams angucke, hatten die Rhein-Neckar-Löwen schon mit Abstand die Schwächsten. So.
Ja, das stimmt.
Ich finde, es war ein extremer Erfolg für die Rhein-Neckar-Löwen, in dieses Final Four eingezogen zu sein. Und sich dann noch den dritten Platz zu sichern, also das können sie sich in dieser Saison schon auf die Fahne schreiben. Und ich bin gespannt, ja, wie es bei den Rhein-Neckar-Löwen weitergeht. So, vor allen Dingen, ne, irgendwie, heute hat man das Statement gehört vom Verein, dass einem Tobi Reichmann zum Beispiel kein neuer Vertrag angeboten werden kann. Aufgrund der, also dass es nicht geht aus finanzieller Sicht, so, also da scheint es ja finanziell schon größere Probleme, sage ich mal, zu geben, weil ganz ehrlich, Tobi Reichmann würde ich sowas von versuchen zu halten. Der ist in diese Mannschaft reingekommen und ist sofort zum Leistungsträger geworden, hat sofort Leistung ohne Ende gebracht, Tore beigesteuert ohne Ende. Den hätte ich definitiv versucht, noch eine Saison weiterzuziehen, was sie, glaube ich, auch, ja, wirklich, also sie haben es versucht, aber es scheint einfach nicht zu klappen und dementsprechend glaube ich, dass es bei den Rhein-Neckar-Löwen schon auch einiges an Umbruch und Bewegung geben wird.
Ja, das kann ich mir auch auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Müssen wir mal gucken, was da jetzt wirklich passiert. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass sie ihn nicht mit ihm verlängert haben, weil er eigentlich wirklich eine gute Saison gespielt hat, aber ja gut. Naja, wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, wie es dann dort weitergeht. Bei den Rhein-Neckar-Löwen, wenn wir natürlich den Blick drauf haben. Machen jetzt mal eine kurze Pause. Kommen dann gleich zurück, denn wir haben natürlich noch genug weitere Themen zu besprechen. Der DAB und so weiter und so fort. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück hier bei Anwurf am Handball-Talk und wollen natürlich jetzt uns auch mit dem DAB beschäftigen, beziehungsweise mit dem, was der DAB, ja, rund um auch um dieses Final Four besprochen hat. Ich denke, da müssen wir so ein bisschen drauf eingehen, um es mal zu erklären. Es war vorletzte Woche, wo der DAB angekündigt hat, ja, wir wollen im Rahmen dieses Turniers, des European League Final Fours, die Entscheidung treffen, wer denn der Nachfolger von Axel Krummer wird. Wir erinnern uns, Sportvorstand, dessen Vertrag auslaufen wird. Der DAB wollte den Vertrag nicht verlängern. Schrieben dann rein, ja, wir wollen da uns in Hamburg treffen und eine Entscheidung fällen und möchten euch bitten, keine Spekulationen zu machen, wer denn der Nachfolger werden könnte und das auch sportlich zu fokussieren. Robin, als ich die Nachricht gesehen habe, musste ich ganz laut lachen.
Ja, es ist halt einfach der DAB.
Es ist wirklich schlimm.
Es wurde angesagt, dass keine Media-Kommunikationsstrategie und Fingerspitzengefühl dahinter ist. Und sie haben es wieder bewiesen. Und das nicht mal, sag ich mal, 2-3 Wochen nach dem 1., 3., 4., 5. Fauxpas. So, es geht einfach nahtlos weiter. Und ja, ich verstehe es einfach nicht.
Das ist für mich unerklärlich. Ich auch. Ich verstehe nicht, wie man so planlos in der Kommunikation auftreten kann wie der DRB. Das ist wirklich, die springen von einem Fettnäpfchen ins andere. Das ist wirklich, es ist abenteuerlich. Es ist, ja, man weiß einfach nicht mal, was man dazu sagen soll, weil es einfach so schwach ist. Und ich glaube nicht mal, dass es die Leute dort vor Ort sind, weil ich finde, die beiden Pressesprecher, da gibt es ja einen für die Männer und für die Frauen, die machen wirklich gute Arbeit. Ich glaube, das kommt vielmehr so von oben halt rein. Und da muss man sich halt auch schon mal an die eigene Nase halt fassen, dass man einfach in der Kommunikation einfach amateurhaft auftritt. Das ist nicht das, was der größte Handballverband der Welt nach außen präsentieren sollte für ein Bild. Deswegen ist das wirklich sehr, sehr kurios. Lass uns auf Sportliche zu sprechen kommen. Wir haben den neuen Vorstand Sport. Um 14 Uhr wurde bekannt gegeben, dass es Igo Meckes wird. Jemand, der jahrelang jetzt beim Schweizer Verband gearbeitet hat, dort viel angeschoben hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Schweizer waren ja auch bei der WM jetzt mit dabei. Auch bei den Frauen ist viel gemacht worden. Also von dem Namen her vielleicht so ein No-Name, aber was er so getan hat, Robin, das liest sich sehr, sehr spannend.
Ich finde, also erstmal vorneweg, ich finde das eine super Personalie und eine sehr gute Entscheidung. Ich kann seine Arbeit beim Schweizer Verband natürlich nicht in der Tiefe bewerten, sondern kann Klar. nur das sehen und die Entwicklung sehen, die die Schweizer Nationalmannschaften in den letzten Jahren, in denen er dort aktiv war, genommen hat. Und das, was er dort geschaffen hat und getan hat, von 2011 ging es, glaube ich, los, hat er da losgelegt. Das sind ja dann jetzt schon über 10 Jahre, bis eben einschließlich zur EM in Deutschland. Und wie sich die Schweiz bei der EM in Deutschland präsentiert hat, haben wir ja alle noch relativ, sage ich mal, klar vor Augen. Ne? Waren der Gegner in diesem Rekorderöffnungsspiel in Düsseldorf. Aber generell hat die Schweizer Nationalmannschaft extrem sich weiterentwickelt und ist vorangekommen. Und das ist natürlich auch seiner Expertise als Sportmanager geschuldet. Und dementsprechend bin ich absolut guter Dinge, dass da ein absolut top ausgebildeter, sehr erfahrener, extrem gut vernetzter, motivierter Mann das Amt übernehmen wird und der DAB da echt eine gute Entscheidung getroffen hat. Und ja, die Grundlagenarbeit, die er beim Schweizer Verband gelegt hat, kann er beim DAB auch legen, weil wir gesehen haben, dass noch ein bisschen Grundlagenarbeit zu tun ist.
Definitiv, da gibt's genug zu tun, auch gerade strukturell, da ist ja auch gerade diese Strukturreform, die es bei den Frauen gegeben hat, im Nachwuchsbereich, auch schon sehr, sehr umstritten, also wird mit sich auch nochmal ein Auge drauf werfen, wird dann am 1. September sein Amt antreten, dann vermutlich wohl mit Axel Krummer zusammen, dessen Vertrag hier immer noch bis zum Jahresende läuft, und es ist auch der Plan, so hat es auch Andreas Michelmann verkündet oder auch kommunizieren lassen, dass man auf jeden Fall mit ihm bis nach Paris machen möchte. Was dann danach weitergeht, ist so ein bisschen so offen, hat er nicht drüber gesprochen zumindest, aber da ja sein Vertrag eigentlich ja noch bis Jahresende läuft, könnte man ja schon mit ihm weitermachen. Ob er dann eine entsprechende Übergabe macht in irgendeiner Form, das wird man mal genauestens beobachten müssen, aber ja, wird man mal, glaube ich, dann in der Zukunft einfach sehen. Aber ja, ich finde auch, ist es jemand, der ja, wie gesagt, einiges erreicht hat dort im Schweizer Verband, was man so hört und was man auch liest. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Aber das spielt natürlich, glaube ich, auch dafür, dass er, glaube ich, auch jemand mehr so sein wird, der sich halt mehr so um strukturelle Dinge beschäftigen wird, sich mit der Kommunikation EAF und IAF, was ja auch so ein bisschen der Vorwurf war bei Axel Kromer, dass er halt genau diese Dinge nicht so gemacht hat. Und dass wir dann jetzt mit diesem Nationalmannschaftsmanager dann auch jemanden sehen, der dann wirklich dann nah dran ist, nah in der Zusammenarbeit mit Markus Gaugisch und aber auch Alfie Kisserson stehen wird, dass man da einfach so ein bisschen so eine Trennung schafft, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Idee, die man jetzt damit verfolgt, dass man da einfach jetzt eine neue Struktur ranbringt. Wir werden sehen, wie das Ganze funktioniert, weil, wie gesagt, das muss man jetzt mal abwarten, wie er sich einhält und ob man dann nicht wieder in 7 Jahren sagt, ja, eigentlich hat er in 7 Jahren nicht das gemacht, was wir uns von ihm erwartet haben. Ich hoffe mal, dass man daraus gelernt hat, dass man da irgendwie dann anders dann auch früher mal sagt, okay, wir hätten gerne, dass du das eher machst und nicht das. Deswegen schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Robin, lass uns aber auf das nächste sportliche Thema zu sprechen kommen, denn wir wissen jetzt seit heute Dienstag, wie der 35er-Kader für die deutsche Nationalmannschaft der Männer und auch Frauen aussehen wird. Wenn wir auf den Kader draufschauen, sind natürlich wieder ein paar Namen mit dabei, deren Chancen relativ gering sind. Was ich so ein bisschen überrascht, muss ich zugeben, ist nicht unbedingt ein großer Name, aber Paul Drucks ist nicht mit dabei. Ist wahrscheinlich ein Zeichen, dass er Bundestrainer noch nicht glaubt, dass Paul Drucks wieder hundertprozentig ist. Wenn man sich die Leistung noch anschauen bei den Berlinern, so viel Spielzeit bekommt er nicht und wirklich überzeugend ihn dann, war er bis dato auch nicht in den Spielzeiten, die er bekommen hat.
Ja, ich finde es, also ich kann die Entscheidung nachvollziehen, weil Paul Drucks es nicht geschafft hat, jetzt sage ich mal in der zweiten Saisonhälfte beziehungsweise in der zweiten Hälfte der Rückrunde so in dem Maße zurückzukommen und dem Berliner Spiel, sage ich mal, auch so weit voranzuhelfen oder seinen Stempel aufzudrücken, dass eine Nominierung gerechtfertigt wäre. Vor allen Dingen bei Paul Drucks. Er hat viel für den deutschen Handball getan, für die Füchse, aber er ist natürlich auch, sage ich mal, auf der Zielgeraden seiner Karriere schon und dann nach so einer schweren Verletzung, wenn er jetzt wirklich beeindruckend zurückgekommen wäre, dann hätte ich gesagt, ihn mitzunehmen, aufgrund vor allen Dingen auch seiner Deckungsleistung, um Juri Knorr zu entlasten in der Abwehr. Aber so kann ich die Entscheidung vollkommen nachvollziehen.
Ja, definitiv kann ich auch nachvollziehen. Auch andere Spieler wie Simon Ernst beispielsweise und Julius Kuhn jetzt vielleicht zum EM-Kader nicht mehr mit dabei. Auch Henrik Pekela steht nicht im Kader. Dafür ein paar neue, überraschende Namen. Aaron Sesing, Kreisläufer von Bergischen HC, hat es geschafft in den erweiterten Kader. Und auch Tom Kiesler, der Halblinke von dem VfL Gummersbach. Also schon noch der ein oder andere überraschende Name mit dabei. Zeigt aber auch, glaube ich, dass man so ein neues Bild einfach reingeht, dass man diesen Verjüngungsprozess in der Nationalmannschaft weiter vorantreibt, Robin.
Ja, absolut. Also das ist so perspektivisch, gerade für Tom Kiesler ist es natürlich spannend, für Aaron Sesing, den ich definitiv nicht mit dem BHC in die zweite Liga gehen sehe, sondern dieser Mann, Aaron Sesing wird definitiv bei einem Bundesligisten unterkommen, wenn der BHC dann runtergehen muss, weil er ja aus einem schwachen Team im Zweifel echt noch herausgestochen hat. Und genau richtig, weiterhin diese Schiene zu fahren, mit jungen Spielern da voll drauf zu setzen. Und ja, ich hoffe, dass er dann auch genau diesen eingeschlagenen Weg fortsetzt und genau die dann auch den finalen Olympiakader schaffen werden.
Ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man überlegt, 14 Spieler dürfen mitgenommen werden, maximal 3 Wechsel. Gieselson hat schon gesagt, das wird ein schweres Puzzle. Er hat vielleicht so 2 Drittel im Kopf, aber dürfen ihn auch viele noch nicht so sicher fühlen, weil natürlich nicht, darf es nicht vergessen, 14 Spieler, das ist schon echt knapp bemessen. Das sind 2 erste 7, wenn man es so nimmt, aber da muss man vielleicht drüber nachdenken, ob man auch Leute mitnimmt, die dann vielleicht 1 oder 2 Positionen halt spielen können, was natürlich dann wiederum spielt, dass man Christoph Steiner mitnimmt. Gut, offensiv, wie gesagt, weiterhin ein Problemfeld, aber zumindest defensiv halt kompakt genug. Das wird ja ein sehr, sehr spannendes Puzzle, was er da vor sich hat, der Bundestrainer, weil da musst du erstmal das Richtige rausfiltern, wer der Richtige ist, was passt, was zu deinen Ideen passt und wo du vielleicht dann wirklich dann auch mal, ja, dann auch weißt, okay, auf die Jungs kann ich mich verlassen.
Absolut, also 14 Mann ist heftig. Kannst du dir ja so irgendwie zurechtlegen, ne? Jede Position 2 Mann, so Tor sind wir ja safe. Also David Spät, Andreas Wolf sind gesetzt. Links außen fängt das Thema natürlich schon an, ne? Rune Damko und Lukas Mertens waren zuletzt die beiden, die mit durften, aber ein Tim Not durft, trotz schlechter Saison mit dem BAC, absoluter Perspektivspieler natürlich auch. Marcel Schiller, starke Rückrunde gespielt, meiner Meinung nach, bei Fischkuschaf Göppingen, wobei links außen gar nicht so. Ja, da sehe ich dann schon eher irgendwie Damko und Mertens wieder. am Start, aber rechts außen wird es noch viel interessanter, finde ich. Ne? Tim ja. Horn von dieser sensationellen Form, Lukas Zerbe für die Jugendkomponente, Timo Kastening auch gar nicht so schlecht gespielt, also in der Rückrunde wesentlich besser gespielt als in der Hinrunde, aber mit einer, ja, einfach, ne, katastrophalen Europameisterschaft, meiner Meinung nach. Dann hast du Christoph Steinert schon angesprochen. Ja, was soll ich zu Christoph Steinert sagen? Es ist ein guter Abwehrspieler, aber der spielt, nun darfst du es halt auch nicht vergessen, der spielt dann natürlich immer auf der halbrechten Deckungsseite. Und wir wissen, dass die Königsposition im Angriff häufig die halblinke Position ist beim Gegner, ne? Die haben, viele Gegner, gerade auf Top-Niveau, haben dann diese absoluten Shooter auf halblinks und gegen die sieht Christoph Steinert dann halt auch, zieht er meistens den kürzeren. Also, uns fehlt es da einfach wirklich einem starken Abwehrspieler, meiner Meinung nach, auf der halbrechten Position. Und das ist der Vorteil von Christoph Steinert, weil er spielt diese Position immer noch am besten. So dass er da dann rechtfertigt mitgenommen zu werden. Tom Kiesler, ja, brauchen wir nicht drüber reden, der schnuppert mal da dran. Aber ansonsten werden es die üblichen Verdächtigen sein. Irgendwie Julian Köster, Sebastian Heimann eher sehe ich, Rückraum links ganz klar gesetzt, Rückraum Mitte, Juri Knorr, Nils Lichtlein. Ja, ob Michalczyk mitkommt, ich glaube, der Bundestrainer mag ihn aufgrund seiner Abwehrleistungen, aber es wird meiner Meinung nach selbst auch eng für ihn, weil wenn Knorr und Lichtlein topfit sind, machen die für mich. Also dann gehören diese Positionen den beiden. Und Rückraum rechts wird es dann halt noch interessanter. Ne? Franz Semper hat meiner Meinung nach ein echt gutes Comeback gegeben, das ich so nicht erwartet hätte. Renas Uschin ist total gesetzt und dann fällt Kai Hefner halt einfach hinten runter. So, ja.
Das wird spannend, ja.
Also das wird richtig schwer. Aber wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, Golla Fischer, Uschin Semper, Knorr Lichtlein, Köster Heimann, Steinert, Zerbe, Kastening und Dahmke Mertens und Wolf Späth.
Aber dann hast du da nicht 15 Spiele sogar da im Kader?
Das stimmt, dann musst du einen weglassen. Ne? Gut, ja, aber du kannst ja drei immer durchrotieren, ne?
Ja, natürlich, ich würde auch sagen, dass du mit 17 Leuten auch nach Paris fährst, sodass du halt immer mal auch durchrotieren kannst, auch vielleicht mal Belastungssteuerung machen kannst. Aber ich weiß gar nicht genau, wie das überhaupt mit Durchwechseln da möglich ist, aber ich glaube, wenn du 14 plus 3 mitnehmen darfst, ist das, glaube ich, schon noch so möglich. Aber ja, das wird eine Herausforderung auf jeden Fall sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch wie der Bundestrainer natürlich die Zeit nutzen wird mit den Testspielen, die es ja noch gibt, dann vorher in Dortmund, dann auch noch in Stuttgart. Also da wird man dann mit Sicherheit auch mal ein bisschen mal was austesten können, um es dann noch ein bisschen noch dann einzuspielen. Also es wird keine einfache Aufgabe, den der Bundestrainer dort hat, diesen Kader zusammenzupuzzeln, weil, wie gesagt, 14 Spieler, das ist nicht viel. Das sind deutlich weniger als bei WM oder EM. Und das ist schon, da muss wirklich alles passen. Deswegen hofft er doch, dass alle fit bleiben. Das hoffen wir mal auch, denn wir wurden in den letzten Jahren doch immer mal wieder mit Verletzungen überrascht, kurz vorher. Deswegen mal auf Holz klopfen, dass in den letzten zwei Bundesligaspieltagen keiner sich schwer verletzt in irgendeiner Form. Dann würde ich sagen, Robert, mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und werfen natürlich noch einen Blick auf die Bundesliga, noch auf Kritik seitens der EF an der Bundesliga, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir sind hier zurück bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wollen jetzt den Blick in die Bundesliga werfen. Aber bevor wir uns mit den Spielen vom Wochenende beschäftigen, die es ja gegeben hat, lass uns über Michael Widerer reden. Der Präsident der ERF, wir kennen ihn, hat in der Handballwoche in der vergangenen Ausgabe von letzter Woche, die Bundesliga kritisiert, die Ansetzung vor allen Dingen, hat er angemerkt, dass eine Mannschaft, die am Dienstag im vermeintlich schwersten Spiel der Saison gegen Nord antritt, noch am Sonntag im Top-Duell Liga gegen Kiel spielen muss. Er versteht teilweise die Ansetzung nicht, wie sie abgelaufen sind, auch beim THW Kiel beispielsweise nicht, die auch schon am Sonntag, also am Tag drauf ja den Montpellier, das wichtige Spiel hatten. Deswegen findet er das ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt auch natürlich drauf schauen, jetzt auch am Wochenende wurde ja auch wieder gespielt, obwohl ja auch das European League Final Four in Hamburg gewesen ist, wo man ja eigentlich so den Fokus drauf richten sollte. Und wir kennen es eigentlich auch aus anderen Sportarten, dass wenn ein europäisches Finale ist, wird normalerweise dort in den europäischen Ligen dann auch nicht gespielt. Robin, was ist deine Meinung dazu, zu der Kritik, die der Herr Widerer hier geäußert hat?
Ja, ich finde die Kritik von Herrn Widerer nicht weit genug gedacht von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er lässt viele Komponenten außen vor. Also bei der Planung einer und Ansetzung von Handballspielen glaubt man ja immer, man müsse internationale Spiele wie Champions League oder das ERF Final Four in Hamburg oder so jetzt mit reinziehen. Ganz, ganz viele Leute, die dann da sich drüber beschweren, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Also aus sportlicher Sicht verstehe ich die Kritik von Herrn Widerer komplett. Aber was er komplett vergisst, ist eben die Konstellation, wie sieht eine Blockung von den Hallen aus? Wie sieht die Taktung der Bundesliga aus? Wann müssen wir fertig sein? Es ist bald, fängt eine Europameisterschaft im Fußball an. Bald sind Olympische Spiele. Die Spieler müssen durchschnaufen. Es sind andere Großevents in den Hallen, Konzerte etc. pp. Der Handball zahlt nicht so Unsummen an Geld für eben diese Hallen. Und das sind alles so Themen, die er, glaube ich, bei dieser Kritik überhaupt nicht mit ins Kalkül zieht und überhaupt nicht bedenkt, sondern er sieht das natürlich aus sportlicher Sicht. Aus sportlicher Sicht unterstütze ich die Aussage, wie gesagt, vollkommen. Aber aus wirtschaftlich-planerischer Sicht ist es einfach viel schwieriger, sage ich mal, das Ganze so auf die Beine zu stellen, dass es allen Beteiligten gefällt. Das ist fast nicht, also nicht, das ist fast nicht möglich, sondern es ist nicht möglich bei der Taktung, die Handball-Bundesliga mit dem europäischen Geschäft, den internationalen Geschäft, den Nationalmannschaften etc. hat. Deswegen finde ich die Kritik sportlich angebracht, aber eben etwas zu kurz gedacht.
Ja, du hast schon auch einige Punkte angesprochen, die ich auch ähnlich sehe. Was wir halt auch nicht vergessen dürfen, die Bundesliga ist halt die einzige Liga in Europa, die 18 Teams hat. So, und andere Ligen haben 12, maximal 14, glaube ich. Und auch, wie gesagt, das ist ja ein großer Unterschied an den zur Anzahl an Spielen, die du letztlich haben wirst. Das darfst du ja auch nicht vergessen, weil wenn du ein bisschen weniger Spiele hast, musst du ein bisschen weniger planen und so weiter. Das ist ja, hängt ja alles da mit dran. Oder das teilweise auch mit Playoffs wird ja gearbeitet, in Polen beispielsweise, wo dann die Meisterschaft im Playoff ausgespielt wird. Aber das ist schon, ja, das ist halt eine unglaublich schwierige Aufgabe auch einfach. Das muss man einfach wirklich sagen, so einen Spielplan zu planen. Denn natürlich auch der europäische Spielplan ist enorm voll. Wir haben brutal viele Gruppenphasenspiele, von denen ich prinzipiell kein Fan bin. Ich die Idee zwar verstehen kann, weil natürlich auch für gerade die Teams außerhalb von Deutschland sind natürlich diese Champions League-Spiele brutal wichtig, weil sie halt in der Liga, böse formuliert, alle Teams ein bisschen aus der Halle schmeißen können, wenn sie das wirklich wollen. Gerade jetzt so in Ungarn oder so, das ist doch schon, die zwei, drei Teams sind auch schon ein bisschen oben drüber, über dem Rest, die Champions League immer spielen. Ist das so ein bisschen, ja, schwierig, würde ich jetzt mal zu behaupten. Klar, wie gesagt, man kann darüber legen, ob man dann vor so wichtigen Spielen dann vielleicht wirklich so ein Top-Duell ansetzen muss oder dann vielleicht eher sagt, okay, gut, dann spielen die vielleicht mal gegen ein Team aus dem unteren Tabellendrittel, beziehungsweise wo du ein Team ausgehst, okay, die werden wahrscheinlich nicht ganz so stark sein. Aber das weißt du ja natürlich nie. Du weißt am Anfang der Saison nicht, okay, werden die Füchse Berlin im Halbfinale im Viertelfinale der European League stehen. Prinzipiell ja, aber es gibt ja kein Abo für die deutschen Mannschaften, immer im Viertelfinale der European League zu stehen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das kann ja auch mit Lospech und auch wirklich Verletzungssorgen dann auch dazu kommen, dass man da auch mal irgendwie scheitert. Deswegen finde ich die sportliche Kritik absolut berechtigt, weil, wie gesagt, wenn du am Sonntag gegen Kiel spielst und dann zwei Tage später musst du gegen Nord antreten. Das ist mental eine enorme Herausforderung für die Mannschaft, weil es natürlich auch in der Bundesliga um wichtige Punkte geht. Meisterschaftsrennen, haben es schon angesprochen, da hast du keine Punkte liegen lassen. Du willst aber trotzdem natürlich einen internationalen Titel mitgewinnen. Also es ist natürlich schon eine enorme Herausforderung für die Spieler und da muss man sich mal über Ideen Gedanken machen, aber dann nur die HBL mit ins Gebet zu nehmen, finde ich auch, da bin ich bei, das ist ein bisschen zu kurz gedacht.
Ja, voll. Also die Vereine, die Teams wie die Füchse und Kiel wissen, dass genau das passiert. Also wenn du international bis zum Ende durchspielen willst, diese Final Fours erreichen willst, dann wird es eine harte Zeit. Dann musst du das in Kauf nehmen. Und das ist im Profisport einfach so. Das ist nicht nur beim Handball so, das ist auch beim Fußball so, auch wenn die Taktung... Also ich will jetzt nicht diese Debatte der Belastungssteuerung aufmachen, aber es ist dann einfach so. Und die Besten der besten Mannschaften setzen sich dann genau in dieser Situation durch. Und warum ist die beste Liga der Welt die Handball-Bundesliga in Deutschland? Weil eben solche Spiele Schlag auf Schlag auf Schlag kommen und die Spieler daran wachsen und an diese Performance immer und immer wieder abrufen und dadurch besser werden. So. Deswegen Kritik okay, aber wie gesagt, sind beide, glaube ich, uns einig, dass sie jetzt ein bisschen irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob er das bringen muss in der Form.
Ja, wie gesagt, also ich finde, man kann schon drüber reden, dass man halt, wenn dann so ein Wochenende so ein Final Four ist, kann man meiner Meinung nach schon drüber reden, dass man auch da keine Ligaspiele macht, aber sind wir auch ganz ehrlich, die Deutsche Liga war nicht die einzige, die dort gespielt hat, beispielsweise, wenn ich jetzt sehe, Polen war ja auch das Finale, was ja auch brutal spannend gewesen ist, Block zweimal nach 7-Meter-Werf gegen Kielce gewonnen, damit dem Meister entthront, irre Partien gewesen, also es ist wirklich Wahnsinn. Aber auch da, wie gesagt, kann man ja drüber reden, okay, warum muss das am Wochenende stattfinden? Ja, also das dürfen wir auch nicht vergessen. Wie gesagt, nur das auf eine Sache zu schieben, ein bisschen schwierig, aber ich finde, prinzipiell sollte man solche europäischen Wettbewerbe so als Alleinstellungsmerkmal da lassen, dass wirklich auch der volle Handballfokus und auch mediale Art natürlich dann wirklich voll auf diesem Event in Hamburg liegt oder wo auch immer dann das zukünftig stattfinden wird. Soll ja jetzt wohl auch Hamburg bleiben, aber das wäre mir eigentlich ganz lieb. Aber wie gesagt, das muss man da mal abwarten. Rob, lass zum Sport in der Bundesliga kommen. SC Magdeburg, wir haben drüber gesprochen gehabt, sind nah dran, hatten jetzt zwei Nachholspiele. Gewinn gegen Baling, klar, mit 43-29. Und gewinnen dann auch am Sonntag mit 30-28 gegen den SCD AFK Leipzig und sind quasi schon deutscher Meister. Jetzt bei Spielgleichheit mit dem Vorsprung, den sie aktuell haben, von natürlich einmal den 4 Punkten, die es natürlich sind, aber das auch nicht vergessen, dass halt das Torverhältnis von plus 84 nochmal deutlich besser einfach ist. Und ja, was soll man sagen? Es war das Spiel von unbedingt dem Magnus und Flix klar. Die beiden haben 23 von 30 Toren gemacht.
Das ist so absurd, oder? 16 Hütten hat allein Oma Ingi Magnusson gemacht. Boah, geil. Geiles Spiel von ihm. Wahnsinn. Ich glaube, 6 waren es vom 7-Meter-Strich und 10 aus dem gebundenen Spiel. Ich würde mal sagen, Oma Ingi Magnusson ist wieder back on absolut Weltklasse-Niveau. Und ja, sie haben es ja auch so gefeiert nach dem Spiel, die Magdeburger. Das ist eigentlich relativ klar ist. Ne? Bennett Wiegert hat eine Bierdusche im Interview bekommen. Und ich glaube, dass da nicht mehr viel anbrennt. Also, ne? Es war jetzt nochmal spannend, ne? Weil dieses Derby gegen Leipzig, da ist natürlich eine gewisse Brisanz drin, so. Die Leipziger wollen die wollen da unbedingt gewinnen, glaube ich. Und dann geht's für Magdeburg ja jetzt am Donnerstag noch zu den Rhein-Neckar-Löwen. Das waren schon, also das hätten 2 Stolpersteine werden können, aber die Magdeburger sind zu abgezockt und jetzt ziehen das definitiv. Und zu Hause gegen Wetzlar wird gar nichts mehr anbrennen. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Da müssen wir nicht drüber reden, denke ich auch. Also da wird, glaube ich, definitiv nichts anbrennen. Bin mal ganz, ganz ehrlich. Also das war, ja, es war schon krass. Also was da Omi Egner Markusson abgezogen hat, einfach irre. Also wirklich, es war einfach brutal. Der ist irgendwie ein absoluter Torhüter und hat ja schon gegen Baling 10 Hütten gemacht. Ja, es war irgendwie so, der Rückraum hatte irgendwie Bock, Handball zu spielen. Denn auch Christian Hansson hat ja auch 3 Tore gemacht und so. Ja, die wollten einfach dieses Partie unbedingt gewinnen, die 3, glaube ich, und haben gesagt, heute machen wir mal und der Rest stellt euch mal in die Ecken, macht ein bisschen Platz für uns, wir regeln das schon irgendwie. Ja, deswegen, wie gesagt, wahrscheinlich sind sie jetzt durch, aber lass uns über den eigentlich größere Thema noch sprechen. THW Kiel, die Saison ist ja eigentlich schon für die Kieler gelaufen, beziehungsweise noch nicht ganz, Champions League Final vorsteht ja noch an. Und ja, und eigentlich so, denkst du, okay, kann man ein bisschen nicht mal warm spielen, ein bisschen noch Selbstvertrauen sammeln. Dann hast du das Spiel in Gummersbach und kriegst mit 40-29 eine richtige Rutsche. 21 Tore in der ersten Halbzeit kassiert, 19 in der zweiten. Pff, Alter, also THW, irgendwann müsst ihr mal aufwachen und mal aufhören, eure 2 Gesichter zu zeigen. Also es geht irgendwann nicht mehr. Tut mir leid, das ist peinlich.
Ja, das war eine absurde Vorstellung. Also ich weiß nicht, wann der THW Kiel das letzte Mal in der Bundesliga 40 Gegentore kassiert hat. Ich glaube, das ist ganz
schon eine gewisse Zeit her, glaube ich auch, ja.
Ja, und Gummersbach mit einer unglaublich starken Mannschaftsleistung. Das muss man mal richtig würdigen, weil Lukas Blome 6 von 6, Horzen, der Kreisläufer 6 von 7, Miro Schlurov 5 von 5, Dominik Mapes 4 von 4, Kodrin links außen 4 von 4, Milos Vujovic 4 von 5, Köster 4 von 7, Wiedersson 3 von 5. Ey, sorry, aber wie viele Leute haben denn da Tore geworfen? Wie viele Leute haben viele Tore geworfen? Das ist ja unglaublich. Da hat ja die ganze Mannschaft beim VfL Gummersbach einfach mal durch die Bank geisteskrank performt und abgeliefert. Das ist ja irre. Also, dass diese Truppe einfach gut ist, einen guten Trainer hat und gut zusammen agieren kann, das wissen wir, das haben wir die ganze Saison über gesehen. Das sehen wir in der Tabelle, wie sie dastehen. Aber dass sie so über den THW Kiel herfegen, das hätte ich nicht gedacht. Ne? Also Gummersbach für mich ein Kandidat, definitiv bald mal wieder im internationalen Geschäft anzuklopfen. Und wenn du dir die Tabelle ja anguckst, sind sie ja auch wirklich nur 5 Punkte hinterm THW.
Ja, das ist so. Und der THW ist jetzt mit 3 Punkten Vorsprung auf Melsung. sag ich mal so, auch noch nicht so ganz sicher, ob sie jetzt wirklich diesen vierten Platz verteidigen können. Die letzten zwei Spiele sind geheim gegen Leipzig und dann am Ende in Melsung. Lass die mal gegen Leipzig verlieren. Was meinst du, was dann noch in Melsung nochmal abgehen wird zum letzten Heimspiel, wenn die da wirklich den THW noch von Platz 4 stoßen können? Und auch wenn sie vielleicht in der Champions League, vielleicht sogar ins Finale kommen, den Titel gewinnen werden. Also man muss sich da wirklich Fragen stellen, weil sowas darfst du einfach nicht passieren. Klar, natürlich, du kannst in der Liga nicht mehr viel gewinnen und so weiter und so fort, aber so eine Rutsch darfst du halt einfach auch nicht geben lassen. Also das war wirklich peinlich. Also es war wirklich Skipper Gutu und Johansson, die es wirklich gewährt haben und auch mit Abstrichen auch noch Magnus Landin, aber ansonsten, Mann, ey, es war wirklich gerade defensiv, das war ja gar keine Vorstellung. Torhüterleistung, gar keine Rolle gespielt, 9 Paraden nur, ist einfach zu wenig. Vom Elan her, was sie gezeigt haben, da erwarte ich mehr von dem THW Kiel. Muss ich ganz einfach sagen. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt in dieser Woche noch zeigen werden, weil eine Reaktion muss jetzt auch schon her. Du musst jetzt auch dann schon mal mit breiter Brust reingehen, ein bisschen Selbstvertrauen sammeln für das Champions League Final Four, denn das wird auch nicht mal eben so im Vorbeimarsch da durchgegangen gegen die Top-Teams, die man da trifft. Also, wenn man noch die Saison irgendwie retten will, dann sollte man langsam mal den Arsch hochkriegen und gucken, dass man gute Leistungen zeigt, weil so wird es ein sehr, sehr ungemütlicher Sommer, glaube ich, werden in Kiel. Ist ja jetzt auch bekannt worden. Robin, lass uns vielleicht das zum Abschluss noch machen, des Bundesliga-Teils, dass Steffen Weinhold nicht mehr einen neuen Vertrag bekommt beim THW Kiel. Kannst du die Leistungen nachvollziehen, zu sagen, okay, du warst super lange hier, aber die Reise geht jetzt hier erstmal zu Ende?
Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Es muss jetzt einfach. Es muss wirklich jetzt ein Hard Cut gemacht werden, neu aufgebaut werden, junge Spieler, auch die muss gesetzt werden. Es muss in den sauren Apfel gebissen werden, dass vielleicht jetzt mal diese Saison, nächste Saison, vielleicht auch die Saison danach nicht für die Meisterschaft reicht. Aber dann soll wieder dominiert werden und das schaffen sie nur, wenn sie da wirklich auch Aufbauarbeit leisten. Und Weinhold in allen Ehren, der kann nicht mehr auf Top-Niveau in der Bundesliga mithalten, meiner Meinung nach. Vielleicht über 15, 20 Minuten, aber mehr auch nicht. Und da brauchst du jemanden, der das länger kann.
Ja, definitiv, da bin ich absolut bei dir. Das ist einfach so. Und ist alles gut. Wie gesagt, er hat eine gute Leistung gezeigt, das darf man auch nicht vergessen. Aber von daher, wird man's mal sehen, wie es dann jetzt für ihn weitergeht. Er hat gesagt, er wird zurück in den Süden ziehen, kommt ja gebürtig aus Fürth. Und mal gucken, ob er dann halt so irgendwie ein bisschen weiterspielt. Der HCL sucht, glaube ich, nochmal vernünftigen rückkommenrechten Spieler.
Ich würde ihm empfehlen, das nicht zu tun.
Vermutlich nicht. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause, Robin, kommen dann gleich zurück und schauen nochmal einmal den Blick auf die Frauen, denn dort ist die Bundesliga-Saison ja jetzt zu Ende und noch da gibt es natürlich die Nationalmannschaft, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück zum allerletzten Mal hier bei Anruf für die heutige Ausgabe und wollen natürlich mit euch nochmal den Blick werfen auf die Bundesliga der Frauen, die wir immer mal ein bisschen mit dem halben Auge befolgt haben, in den letzten Wochen ja eher so ein bisschen, neben der Spur verfolgt haben. Aber Robin, wir müssen natürlich jetzt auch den Blick werfen. Die Bundesliga-Saison ist durch. Wir wissen, Bietigheim ist deutscher Meister. Wenig überraschend. Wir haben ja mit alles schon gerechnet, dass sie, wenn sie sich die Titel holen werden, haben nochmal zum Abschluss daheim nochmal einen ordentlichen Sieg gefeiert mit 35-27 gegen die HSG Blomberg-Lippe. Aber lass uns vielmehr mit den Plätzen hinter beginnen. Und da hat es die HSG Metzingen-Auerbach auf Platz 2 geschafft. Auch nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also Riesenrespekt vor der Leistung der Flames, dass sie jetzt, ja, nachdem sie ja dieses Jahr European League gespielt haben, so ganz langsam, Sebastian, dass sie da noch Platz 2 reinkommen. Brutaler Erfolg.
Ja, mega stark, ne? Also krass, ne? Also wirklich nochmal Vizemeisterschaft sich am letzten Spieltag halt entschieden, ne? Also der THC verliert einfach zu Hause irgendwie in einem Herzschlagfinale gegen Metzingen mit 29-28 und dadurch Bensheim-Auerbach mit dem Sieg in Leverkusen Vizemeister geworden. Das trotz Doppelbelastung schon echt richtig stark und mit einem starken Finish auch einfach, ne? Letzte 5 Spiele auch gewonnen und vollkommen verdient und ich würde fast den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte nennen.
Ja, vermutlich. So. Ja. So. Also mit der European League Einzug mit Sicherheit auf jeden Fall ganz, ganz oben mit dabei. Also riesen, riesen Erfolg. Die Dortmunderinnen haben es ja nicht geschafft, den Vizemeistertitel zu holen. Die haben ja diese Partie vorletzte Woche verloren, also jetzt vorletzten Samstag. Gegen halt in Bensheim mit 28-29 war ein brutal enges Spiel, hat viel Spaß gemacht beim Zuschauen. Das war schon sehr, sehr spannend anzuschauen. Dahinter auf Platz 5 dann Metzing und Blomberg. Und dann würde ich sagen, lass uns mal in den Keller schauen, denn da muss man wirklich den Hut davor ziehen, was die Sportunion Neckarsulm gemacht hat, die ja eigentlich schon so ein bisschen so wie so ein sicherer Absteiger aussahen. Aber sie haben es geschafft. Am letzten Spieltag haben sie das Duell gegen den HSV Solingen-Grefrath, das Abstiegsduell, wirklich entscheiden können. Und mit 14 Punkten haben sie gerade noch so den Kopf aus der Schlinge gezogen.
Ja, das ist wieder mal gerettet, ne? Würde ich sagen. Hinten raus wieder ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, würde ich sagen. Und dann, ja, sorry.
Ist so, ja.
Aber letzte Saison haben wir schon genau die gleiche Unterhaltung immer wieder geführt über die Sportunion Neckarsulm und sind jetzt wieder da. Und sie haben es wieder geschafft. Das ist halt verrückt. Also sie sind scheinbar unabsteckbar.
Ja, wir hatten es ja, glaube ich, vor der Saison gesagt, da hatte ich mit den Kollegen von Frauenhandball.com gesprochen und da haben gesagt, ja, Neckarsulm kann ein Überraschungsteam werden. Ja, ich glaube, da muss noch genug Arbeit getan werden, hat die Saison einfach gezeigt, dass man da einfach noch ja den Kader wieder ein bisschen strukturieren muss, dass man da einfach wieder ja sich ein bisschen besinnen muss auf altbekannte Werte. Da hat man mit Sicherheit mit Thomas Zeit jemand, der das versucht hinzukriegen, aber auch er kann halt nicht zaubern. Deswegen ist er, glaube ich, brutal erleichtert gewesen, dass es am Ende gereicht hat zum Klassenerhalt. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, während Solingen dann leider absteigen muss. Sehr, sehr bitter. Haben eigentlich eine gute Saison gespielt, fand ich, aber am Ende haben dann einfach so diese Punktgewinne dann gefehlt, auch gerade gegen die direkten Konkurrenten. Und dann lass uns natürlich auch noch darauf aufschauen, dass auch das Sachsen-Zwickau sich auch noch hat retten können mit einem 34-26 gegen die Bad Wildung-Vipers, die als Schlusslicht absteigen. Sind auch sie drinne geblieben, auch hier wie im letzten Jahr, gerade so.
Ja, gut, ne, das war schon dankbar für Sachsen-Zwickau dann natürlich auch gegen Bad Wildung, ja, gegen die Vipers zu spielen, die ja schon als Absteigerinnen feststanden und einfach ja eine Katastrophensaison natürlich hingelegt haben. Und Zwickau, Neckarsulm, was willst du sagen? Also wenn du mich jetzt fragst, sage ich jetzt da nächstes Jahr wieder gegen den Abstieg bei beiden, weil ich kann's, also ich sehe da irgendwie jetzt nicht so die Neckarsulmerinnen als krassen Geheimfavoriten oder als Überraschungsmannschaft,
nennen. Ja, also ich denke, da sollte man auf jeden Fall versuchen, wahrscheinlich ein bisschen mal in ruhigere Fahrwasser reinzukommen, dass man halt nicht diese Abstiegsangst mit sich rumträgt. Das wird ja jetzt auch bei einigen Teams auch schon noch ein bisschen ungemütlich werden. In Bad Wildung hat man schon gehört, dass der Trainer entlassen worden ist, Mart Aldering, beziehungsweise man hat sich getrennt, weil er jetzt zurück in die Familie, zur Familie gehen möchte. Die gibt es wohl auch ein bisschen wieder näher an die niederländische Heimat ziehen. Und auch in Halle-Neustadt jetzt nach dem Abstieg, auch da ist es ein bisschen unruhig. Da gab es auch mega Stress mit dem Trainer, was man so gehört hat, sodass er auch dann der sportliche Leiter einspringen musste für die letzten drei Partien. Aber auch da hätte man ja wahrscheinlich zu spät reagiert, hätte man vielleicht früher was machen müssen. Aber auch da natürlich finanzielle Zwänge machen es da auch dann schwierig, vermutlich dann auch einen neuen zu finden. Aber da wird man jetzt mal, glaube ich, in Ruhe dann sich Gedanken machen müssen, okay, wie kann man da neu rangehen? Da muss man einfach sagen, dass der Trainerwechsel, den man ja vollzogen hat im letzten Jahr, einfach nicht das gebracht hat, was man sich, glaube ich, erhofft hatte. Und muss sich da dann einfach ja mit beschäftigen, dass es entsprechend wieder bergauf geht, sodass man dann im besten Falle in der kommenden Saison wieder zurückkommt. Denn da sind es ja dann auch nur 12 Mannschaften in der kommenden Saison. Das dürfen wir nicht vergessen, die Liga wird ja kleiner gemacht werden. Also von daher wird es kleiner, kompakter sein. Es wird ein Playoff-System geben, wie wir es ein bisschen aus dem amerikanischen Sport kennen oder aber auch, wie ich es ja schon gesagt habe, in Polen beispielsweise. Da sind wir mal sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Wie gesagt, es war eine brutal spannende Saison mit vielen Überraschungen mit dabei. Also von daher kann ich nur jedem empfehlen, nächste Saison auf jeden Fall Frauenhandball zu schauen. Robin, lass uns
ja, noch natürlich. Vor allem jetzt noch, ne, bevorstehendes Final Four.
Genau.
Auch in der Champions League endlich erstmalig mit Beteiligung der SGWW in Bietigheim, die, wenn wir, um damit vielleicht die Bundesliga auch abzuschließen, wir müssen noch ganz kurz erwähnen, ne, also die perfekte Saison gespielt haben, ne? Sie haben kein Spiel verloren.
Ja,
zwei Minuspunkte sind zwei Unentschieden gewesen. Keine Niederlage, Final Four erreicht in der Champions League. Das ist, würde ich mal sagen, eine richtig, richtig perfekte Saison. Also die Chancen im Final Four, ich habe heute einen Expertenpick von den Hosts, sage ich mal, den Kommentatoren des Final Fours gesehen, die es für die ERF kommentieren. Die haben durch die Bank alle vier leider natürlich die Bietigheimerinnen auf den vierten Platz getippt. im Final Four. Sie sind der klare Underdog, aber gerade das Erreichen dieses Final Fours ist einfach schon so ein krasser Erfolg und ja, kann ich nur jedem ans Herz legen, das zu verfolgen, das Final Four.
Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur auch noch jedem empfehlen. Das wäre auf jeden Fall klasse. Das kann ich ganz, ganz klar so sagen. Also, ja, das Einzige, glaube ich, ist ein bisschen was weht, dass sie halt den Pokal nicht gewinnen konnten. Ich glaube, die Niederlage ärgert sich schon auch sehr. Gerade auch gegen Metzing, dass es da nicht gereicht hat. Aber ich meine, im Champions League Final Four, du hast nichts zu verlieren. Wie gesagt, alle tippen dich auf Platz 4. Also von daher kannst du nur gewinnen. Du hast das Duell gegen Metzing natürlich auch mit brutal Selbstvertrauen reinkommen. Ne? Französischer Pokalsieger geworden, jetzt am Wochenende Meister geworden. Also, die sind natürlich auch richtig, richtig gefeiert. Vielleicht ist da so ein bisschen so schon ein leichter Hangover vielleicht drin, wo man den so ein bisschen dann überraschen kann. Aber ja, ich meine, wenn die am Ende da alles geben und am Ende vielleicht nicht zu einem Sieg reicht, aber du trotzdem nur nah dran warst, sind alle glücklich und zufrieden. So, das wird für die eine riesen Erfahrung sein und wer weiß, vielleicht können sie sich am nächsten Jahr nochmal wiederholen. Das wäre natürlich mega cool, wenn sie das schaffen würden. Weil, wie gesagt, der deutsche Frauenhandball ist ja auch ein bisschen auf dem Aufschwung. Auch wenn jetzt da jetzt nicht so super viele Nationalspielerinnen auf den wichtigen Positionen sind, aber ich meine, Xenia Smietz beispielsweise hat sich in diesem Jahr, finde ich, auch offensiv nochmal echt nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Wirklich ganz, ganz wichtige Rollenspielerin geworden für die Bietigheimerin und die übernimmt wirklich viel Verantwortung. Und da wollte ich auch den Bogen entspannen zu Olympia, denn auch da ist ja schon bekannt worden, es gibt den 35er-Kader, beziehungsweise auch schon den 21er, mit dem es dann auch in den Lehrgang reingehen wird. Große Überraschungen sind nicht mit dabei, Robin. Da kann natürlich was funktionieren. Mal schauen, ob da was gehen wird, denn ich glaube, so Viertelfinale wird mit der Gruppe nicht so ganz einfach werden, aber ich meine, wir haben eine starke Abwehr und vorne hofft man auf jeden Fall, dass auch dann zumindest Annika Lott wieder fit wird. Sie soll wohl sich noch in der Reha ein bisschen befinden, aber ich glaube, wenn sie mit dabei ist, ist der deutschen Mannschaft auf jeden Fall den Sprung in die K.O.-Phase zuzutrauen.
Ja, durch diese Quali bei Olympia, ne? Du kannst nicht schneller in Spiele um Medaillen kommen, ja, wie bei Olympia. Und das, da ist die Quali schon einfach so viel wert. Und ich finde, wer da dabei ist, der kann es auch einfach schaffen, abgesehen jetzt, ne? Lassen wir mal bei den Männern außen vor, dann irgendwelche Afrikameister oder so oder Zweiten oder Asiameister oder so, ne? Das, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, als europäische Nation, jetzt Deutschland bei den Damen, die Quali sorgt schon dafür, dass sie für mich einfach nicht zum Favoritenkreis um die Medaillenspiele gehören. Aber ich sehe sie überhaupt nicht chancenlos und ja, freue mich definitiv sowohl auf die Männer als auch auf die Frauen bei Olympia und da dann das auch mitzuverfolgen und zu sehen, ob da dann vielleicht ausgerechnet die Medaille, die lange ersehnte im Damenhandball in Deutschland zu holen ist, beziehungsweise geholt werden kann. Das wäre natürlich sensationell, ne, wenn es dann ausgerechnet bei Olympia klappt.
Ja, das wäre mega irre. Es wäre super cool, wenn sie das schaffen würde. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das laufen wird, ob sie es wirklich schaffen könnten. Und ja, das wird mal sicher sehr spannend zu beobachten sein. Wie gesagt, der Sommer ist ja noch an, aber wir haben noch genug Saison-Highlights bis dato. Also von daher wird diese Woche nochmal richtig, richtig spannend. Wir werden dann auf jeden Fall euch nächste Woche darüber berichten, was denn so passiert ist in diesen kommenden Tagen jetzt mit Bundesliga-Endspurt, Champions League Final vor der Frauen. Deswegen solltet ihr unbedingt unseren Podcast abonnieren. Findet ihr uns überall auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, gebt uns gerne Rezensionen. Folgt uns auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anruf, findet ihr uns dort jeweils. Ja, dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.